herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
Der Podcast mit eurem Promi-Host.
Mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Ich will jetzt deinen Namen zuerst sagen, weil du sagst Promi-Host, du musst natürlich du zuerst genannt werden. Oder wie siehst du das?
Nein, sehe ich nicht so. Vielleicht spielst klein, Jingle ein, starten wir einfach komplett kalt rein. Feedback der Woche.
Feedback der Woche.
Und zwar hat mir ein Freund geschrieben, der Sportlehrer ist, und der hat in der Klasse so eine Übung gehabt, wo die Kinder sich gegenseitig fragen, wer schon einmal einen Promi getroffen hat. Und hat mir dann geschrieben, alle haben nur irgendwelche Kicker genannt, und irgendeiner, der kleine Tobi, hat gesagt, er hat den Christoph Strasser getroffen, und deswegen...
Sehr schön, das freut mich. Hallo Tobi, falls du uns zuhörst. Ich kann mich natürlich noch an unser Treffen erinnern, als wäre es gestern gewesen.
Genau, also das soll jetzt als kleine Auflösung gleich am Anfang mit dem Feedback reinstarten. Sonst, wir haben uns erst vor kurzem gefühlt unterhalten. Es gibt gar nicht viel Neues bei mir.
Ja, es war exakt eine Woche her, um genau zu sein, aber wir haben noch mehr Feedback. Du hast ja was aus unserer neuen Lieblings-App aus Campfire vorbereitet.
Ja, und zwar eine
Frage an den Profi.
Und zwar, und ich habe so lachen müssen und habe sofort an dich gedacht, und falls uns der Johnny und der Shep zuhören, die werden auch sehr, sehr lachen jetzt. Und zwar fragt der Pascal, wie oft tauscht ihr eure Cleats? Und damit sind die Pedalplatten an den Schuhen gemeint. Und die Frage geht natürlich speziell an dich. Wie oft tauscht du deine Schuhplatten?
Das, was wir da jetzt eingespielt haben, war eine Frage an den Profi oder eine Frage an den Promi?
Profi.
Profi. Ja, ich bin absoluter Profi im Bereich Pedalplatten und Cleats. Ich tausche sie dann, wenn sie zum Tauschen sind. Und das kann man jetzt unterschiedlich auslegen. Da darf jeder für sich selbst definieren, wann Cleats verbraucht sind oder nicht. Ich finde, es ist schade drum, sie wegzugeben, wenn sie noch gut sind, und die halten schon. Also nach dem Transcontinental sind sie schon ordentlich ramponiert, wenn man ein paar schiefe Passagen hat. Aber ansonsten muss ich echt sagen, jahrelang, also wirklich jahrelang, wenn man nicht jetzt permanent zu Fuß geht mit den Schuhen. Wie machst du das?
Ich schwöre, es war nicht abgesprochen und vorbereitet, aber ich sitze da gerade und am Fensterbankel stehen meine Rennradschuhe, mit denen ich das Transcontinental gefahren bin. Und vielleicht halte ich meine Schuhplatten einfach kurz in die Kamera. Und ich sage einmal so, die sind noch nicht zu tauschen. Da sind ja sogar noch die gelben Dinger drauf.
Du sieht man noch was Gelbes. Das also, passt schon noch.
Die gehen jedenfalls noch.
Ich meine, was schon ist, wenn man so Fliesenboden hat oder sowas, gell? So ganz harten, glatten Boden. Asphalt ist wurscht, das geht immer. Aber Fliesen sind manchmal dann schon zum Aufpassen. Wenn das gelbe Ding ganz weg ist, dann ist es echt zum Aufpassen. Das ist wie Glatteis oder noch glatter eigentlich wie Glatteis.
Aber ja, warum habe ich vorher in Johnny und den Shep erwähnt? Weil die waren beim Ram dabei, und das war halt dann wirklich schon so der Running Gag, dass du wirklich so ein Sportfuchs bist und so ein Sportmeister. Du fährst die Cleats also wirklich so lang, bis sie absolut keinen Halt mehr in den Pedalen geben. Also wenn man aus den Pedalen rausrutscht beim normalen Radlfahren, dann tauscht sie der Strasser erst.
Ja, bin ich am Heimtrainer, bin ich aus dem Pedal gerutscht, weil einfach fuhren diese Nase, die am Pedal einklickt, gebrochen ist. Und da ist es dann auch ein Moment, wo man weiß, es hätte eigentlich schon früher tauscht gehört. Aber ich werde dann immer so belächelt, als ich bin so knauserig oder ich will kein Geld ausgeben, aber ich tue wirklich ungern Sachen wegschmeißen, wenn es nicht nötig ist. Und das Ähnliche habe ich jetzt auch wirklich erlebt vor ein paar Tagen beim Training. Ich habe einen Reifen auf meinem Tarmac gehabt, das habe ich jetzt in letzter Zeit immer zum Trainieren verwendet und halt, was der, ich habe unterschiedliche Laufradsätze und im Winter habe ich ein bisschen ein anderes Laufrad oben und da sind halt noch ältere Reifen drauf und ich schaue da nicht immer so genau, ich habe keine Ahnung, ob der Reifen 3000, 10.000, 20.000 Kilometer oben hat, keine Ahnung, weil ich halt einfach teilweise fürs Rennen neue Reifen aufziehe und dann die alten im Training wieder hernehme. Und ich habe in der Früh Luft aufgepumpt, weil schon relativ wenig drinnen war. Und dann habe ich meine Eltern besucht in Graubart und habe kurze Pause gemacht und wir haben was Kleinigkeit gegessen, getrunken. Und das Rad steht draußen an der Hauswand in der Sonne. Und dann habe ich, während ich gerade einen Schluck von meinem Kaffee genommen habe, habe ich eine kleine Explosion gehört. Es ist der Reifen geplatzt, wie das Radl in der Sonne gestanden ist. Kein Problem, vom Papa die Pumpe ausborgt, Schlauch einzogen, aufgepumpt und dann habe ich gesehen, eigentlich ist der Reifen komplett, also wirklich komplett löchrig. Der hat an 10 kleinen Stellen hat schon das Gewebe durchgeschaut, an einer Seite hat er komplette Beule gehabt und ich habe das einfach bis dahin nicht gesehen. Einfach nicht geschaut, ich hätte ihn sofort gewechselt, wenn ich es gesehen hätte, ich habe einfach nicht nachgeschaut und dann war die Rückfahrt von Grauert nach Graz, 90 Kilometer, war dann ein bisschen ein Nervenkitzel, weil ich habe doch noch mehrfach den Schlauch wechseln müssen.
Ich bin einmal von meiner Mama, habe ich mir abholen lassen müssen, in Fischbach. Weil mir genau das passiert ist. Also der Reifen war so durch, dass dann auch der neue Schlauch einfach so eine richtige Blase schon geworfen hat, einfach raus auf die Lauffläche und damit kannst du halt einfach nicht weiterfahren. Und dann sitzt in Fischbach fest und dann schaust du mal durch deine Handykontakte und denkst da, so, wer könnte mich da jetzt abholen? Wer fährt 1,5 Stunden übers Alpel durch die Berg, um mich abzuholen, nur weil ich es nicht geschafft habe, mein Material in Ordnung zu halten?
Ja, ich meine, du musst mir jetzt vielleicht schon dazu sagen, wir erzählen das jetzt so lustig, ganz witzig ist es nicht, wenn du mit so einem komplett kaputten Reifen bergab fahren hast, ist das echt gefährlich. Ich bin deswegen jetzt noch mit dem Radl zurückgefahren, weil ich gewusst habe, das ist nur Ebene. Du fährst ja 30, 40, aber schlimmstenfalls bin ich auf einer flachen Strecke ohne Kurven, dann rolle ich halt aus, wenn der Reifen komplett kaputt wird. Damit würde ich keinen Berg mehr fahren. Weil ich noch auf Instagram was gepostet habe genau. Und ein paar Leute waren sehr empört. Quasi über mich oder über mein Reifen.
Und du bist genau, also wenn du von deinem Elternhaus nach Hause fährst, bist du genau zwischen deinen Eltern und deiner Partnerin, die dich abholen können, maximal 45 Kilometer in eine Richtung. Also kann man schon riskieren.
Kann man schon riskieren, ja. Aber ja, da hat's ein bisschen ein paar Rückmeldungen gegeben und ein paar haben den Spaß verstanden, weil ich eigentlich den Robert Müller gefragt habe, was er dazu meint, wie lange er sagt, dass der Reifen noch ginge. Und er hat gesagt, dein Reifen letztes Jahr beim Unknown Race hat nicht viel besser ausgeschaut.
Ja, und ich bin auch nur das halbe der Unknown Race damit gefahren und habe dann bei einer Werkstatt in Italien eingecheckt und mir einen neuen Reifen montieren lassen.
Aber jetzt eine ernsthafte Frage habe ich an alle, die uns zuhören. Ich habe öfters den Tipp bekommen, wenn der Reifen so kaputt ist, ich meine, den Tipp hätte ich selbst auch gewusst, aber es haben ein paar Leute explizit geschrieben, einen 5-Euro-Schein einlegen, dann kann der Schlauch quasi nicht durch diese Beule nach außen treten, dann hat der Schlauch wieder ein bisschen einen Schutz, mit einem 5-Euro-Schein den Schlauch einwickeln, aufpumpen, damit kann man weiterfahren. Ich habe das gewusst, ich habe das probiert, ich habe in Bruck an der Mur defekt gehabt, habe aber keinen 5-Euro-Schein gehabt, habe einen 10-Euro-Schein genommen, habe einen 10-Euro-Schein über den Schlauch gegeben, bin damit weitergefahren und noch ein paar Kilometer nächster Defekt. Und das Erschütternde war, der 10-Euro-Schein, der war durchgewetzt, also der war einfach abgenudelt, der ist in 3-4 Teilen herausgebröselt. Und jetzt die ernste Frage, nimmt man einen 5-Euro-Schein deshalb, weil er stabiler ist als ein 10-Euro-Schein? Oder weil 10 Euro kaputt machen doppelt so teuer ist wie 5 Euro kaputt machen?
Ich kenne es ja eigentlich mit einem 50er, weil der 50er der stabilste ist. Der ist ja schon so halb aus Baumwolle. Aber den kaputt machen ist natürlich dann 10-mal so teuer. Also keine Ahnung. Das ist richtig bitter. Das wäre richtig.
Ja, aber ernsthaft, bitter, ja. Wenn du wirklich jemand glaubt, es zu wissen, oder ob der Fünfer nur deswegen genommen wird, weil es der kleinste Schaden ist, bitte schreibt es uns. Also gerne Kommentare auf Campfire oder so. Und ja, jetzt wie noch ein Feedback der Woche und dann starten wir ins heutige Thema. Und zwar das Feedback ist wirklich großartig. Und der Stefan hat uns geschrieben, er hat sich bedankt, Sitzfleisch begleitet ihn schon seit langer Zeit. Er sagt selbst, dass er ein Longtime-Listener ist. Und die Mischung aus Weitradlfahren, Renngeschichten, ehrlichen Einblicken und Schmäh taugt ihm sehr. Favoriten waren für ihn so Jana Kesenheimer, Ulrich Bartholmös, Robert Müller und die Transcontinental und Ram-Folgen. Aber jetzt kommen wir zum Punkt. Von den Nicht-Renn-Episoden hat dem Stefan die Folge 270 am besten gefallen. Das waren nämlich, Flo, von uns die Ultracycling-Einsteiger-Events. Da haben wir uns ein bisschen einen Überblick gegeben über alle möglichen Veranstaltungen, die es gibt. Und haben wir gesagt, es gibt einige Kalender, dotwatcher.cc, ultracycling.com und so weiter und so fort, aber keiner ist vollständig. Und jetzt kommt der Stefan und er sagt, er kennt das Problem, er hat jetzt einfach selbst einen neuen Kalender programmiert, wo alles drinnen ist und der ist wirklich vollständig. Ich habe mir das schon angeschaut. Er hat jetzt einfach eine Webseite aufgesetzt und den möchte ich gern durchsagen. Ich glaube, das ist für uns alle echt, echt spannend. Da stehen Supported und Unsupported Rennen drinnen und teilweise auch Radmarathons, 24-Stunden-Rennen. Und zwar ist das ultracyclingraces.com. Und das werden wir in die Shownotes verlinken, weil das ist einfach eine unbezahlte Werbung, weil das einfach eine geile Aktion ist, selbst so eine Seite auf die Beine zu stellen und die einfach kostenfrei quasi der Community zur Verfügung zu stellen. Danke dafür.
Ja, danke vielmals. Danke, Stefan, weil es ist halt auch wirklich schwer, den Überblick zu behalten. Wir wollten auch immer wieder so aktuelle Rennen reinbringen, aber dann gerade jetzt in der Hauptphase der Saison wird man dann komplett überfordert und überwältigt. Auch die Algorithmen in den sozialen Medien, die verschlucken komplette Rennen, denen man eigentlich folgt. Da sieht man dann keine Posts und dann sieht man 5 Tage alte Posts von Rennen, die schon vorbei sind. Also so wirklich ein Oldschool-Kalender, einfach eine Liste mit Datum, wann welches Rennen stattfindet. Sehr, sehr cool. Danke vielmals.
Ja, und 2 Rennen, die jetzt gerade aktuell waren, Racer und Niederösterreich, rund um Niederösterreich 600 Kilometer, wieder mal wettermäßig ganz brutal. Also ich war beim Livestreamer kurz eingeladen zum Interview, habe den Livestream angeschaut, es hat am Start geregnet, es hat im Zug geregnet und es hat dazwischen, also trockene Bilder hat man nicht viel gesehen.
Es ist wirklich, muss man sagen, wir haben beim Tracker haben wir über den Tracker und über die Berichterstattung ein bisschen geschimpft. Beim Run, das komplette Kontrastprogramm, 24 Stunden Livestream, Live-Tracker mit spannenden Gästen wie dem Christoph Strasser und echt gut gemacht, wirklich super Livestream, wirklich cool zum Verfolgen. Da muss man einfach nochmal lobend hervorheben, finde ich.
Ja, und wir möchten in den nächsten Wochen über das Run noch ein bisschen mehr im Detail sprechen. Der Simon Haringer hat es gewonnen, der das Race und Austria 1500 schon gewonnen hat. Für ihn war das erste Mal ein Sieg bei dem Rennen und da haben wir ganz, ganz großen Glückwunsch. Und bei den Frauen hat die Cornelia Schlosser gewonnen. Auch riesengroße Gratulation. Und wie gesagt, in den nächsten Wochen möchten wir über das Run noch ein bisschen mehr reden. Flo, Lostot 101, hast du mitverfolgt?
Habe ich mitverfolgt, ja. Echt, also haben wir eh schon einmal erwähnt, cooles Event und weil jetzt auch der Stefan gesagt hat, die Folge zu den Einsteiger-Events hat ihn motiviert, den Kalender zu machen. Wirklich ein super Event zum Einsteigen, zum sich bekannt machen, sich einmal mit der Community auseinanderzusetzen. Sehr, sehr cooles Event.
Und auch sehr regnerisch. Also man startet in Spanien, fährt durch Portugal und das Ziel ist wieder in Spanien. Und es hat die ersten 3 Tage durchgeregnet und dann irgendwann ist es ein bisschen aufgetrocknet. Ja, aber auch über das möchten wir in den nächsten Wochen nochmal im Detail sprechen. Das heißt, da werden wir jetzt nicht zu viel reden, weil wir heute ein super Gespräch
und
haben.
Bevor wir zum super Gespräch kommen, auch die Mittelgebirgsklassik läuft gerade auch da super Wetter.
Ja, super Wetter und es erinnert mich ein bisschen ans Rennen in Italien. Vesuv, Etna, Tool, Kano Sprint, der Bruno Wicht und Adam Bierleck und Nils Oyen, die üblichen Verdächtigen sind wieder ganz, ganz vorne und ganz schnell unterwegs. Und wahrscheinlich ist es sowieso sinnlos, jetzt drüber zu reden, weil wenn der Podcast veröffentlicht wird, ist das Rennen wahrscheinlich zu Ende. Aber jetzt momentan, wie wir aufnehmen, läuft bei mir gerade nebenbei das Live-Tracking.
Und super Wetter wünschen wir auch allen, die jetzt auf dem Weg sind zum Hellenic Mountain Race.
Ja, und bitte, Flo, wünschst du auch mir gutes Wetter, weil ich bin jetzt dann am Weg nach Sachsen, rund um Sachsen, 900 Kilometer und ich kann es nicht glauben, die Prognose ist gut. Dann hätte ich beim Unknown Race keinen Regen gehabt, ich meine, okay, es war windig, dann hätte ich rund um Sachsen keinen Regen, das ist eigentlich unglaublich. Normalerweise ziehe ich den Regen auch magisch an.
Ja gut, es ist eine Woche im Voraus und es ist eine Vorhersage auf einer Riesenfläche mit 900 Kilometern Umfang. Also würde ich da jetzt nicht zu viel drauf geben auf die Wetterprognose. Aber
passt. Ich wünsche dir alles Gute. Wir verschreien es nicht. Danke, wir verschreien es nicht. Und ja, nächste Episode werde ich auf jeden Fall erzählen, wie es mir gegangen ist. Ich freue mich, wenn ihr mir die Daumen drückt. Freitag um 11 Uhr Vormittag ist für mich der Start. Ich fahre in der Unsupported-Wertung 2 Stunden hinter mir fahren dann die Supported-Leute weg. Und ich sage es jetzt ganz frech und geradeaus, mein Ziel ist auf jeden Fall, mich nicht einholen zu lassen. Also die 2 Stunden Startvorsprung irgendwie bis ins Ziel zu bringen. Aber werden wir sehen. Also Betreuerteam ist ein großer Vorteil, man spart sich viel Zeit, man kann Räder wechseln, man muss nicht stehen bleiben bei den Checkpoints für Proviant und so, aber ich sage jetzt einfach einmal ganz selbstbewusst, ich möchte nicht eingeholt werden. Mal schauen.
Der letzte Podcast-Host, der ein Ziel gehabt hat, nicht eingeholt zu werden, das war ich. Ich habe gesagt, ich habe 6 Stunden Vorsprung gehabt, ich möchte nicht vom Straße eingeholt werden. Und bin dann ein bisschen im Hummelmodus losgefahren. Das wünsche ich dir auch nicht, dass du überpaced am Anfang.
Gut, nächste Woche dann wissen wir mehr. Aber ich würde sagen, wir schalten jetzt nach Wien.
Die Susi wartet schon auf uns. Und ich glaube, alles Weitere, alles was relevant wird, erfahren wir dann direkt im Gespräch. Und da brauchen wir jetzt noch nicht viel vorwegnehmen. Also viel Spaß mit dem Gespräch zwischen uns und der Susi.
Ja, Flo, wir haben Ende letzten Jahres einmal einen Aufruf gemacht. Kannst du dich noch erinnern? Wir haben quasi in unserer Hörerschaft die Frage gestellt, wer wird nächstes Jahr beim Transcontinental Race starten aus Österreich? Frauen. Und unsere Idee war einfach, diejenigen so ein bisschen zu begleiten und im Vorfeld vielleicht schon mal zu fragen, wie es mit der Vorbereitung geht, wie so die Hoffnungen, die Erwartungen oder vielleicht auch die Ängste oder Befürchtungen sind. Und ja, jemand, der sich auf unseren Aufruf gemeldet hat, war die Susi. Und heute ist soweit. Heute werden wir mit der Susi plaudern, wie es ihr bisher geht und wie die Stimmung so ist vor dem Transcontinental.
Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und danke, dass du dich herausgewagt hast aus der Deckung und schon vor dem TCR mit uns sprichst.
Ja, ich danke für die Einladung, für die Aufforderung. Das ist jetzt ein bisschen Neuland für mich. Und wie der Aufruf gekommen ist, also ich höre den Podcast nicht ganz, ganz regelmäßig, aber wenn ich dazu komme, und eigentlich hat der Freund von meiner mittleren Tochter das gehört und die hat mich sofort angerufen und du, stell dir vor, die suchen eine Frau. Möchtest du dich nicht melden? Ja, und ich habe mich gemeldet.
Ja, sehr cool. Du warst zu dem Zeitpunkt schon beim TCA angemeldet, als unser Aufruf angekommen ist, oder hast mit dem Gedanken gespielt, dich anzumelden?
Nein, ich war zu dem Zeitpunkt schon angemeldet.
Wie bist du dazu gekommen? Also, wir reden dann noch vielleicht über das, deinen Weg in den Radsport, aber was hat für dich den Ausschlag gegeben, dass du dich gerade für dieses TCA anmeldest?
Ja, das frage ich mich selbst auch manchmal. Ich habe immer, also nicht immer, seit, ich glaube jetzt dreimal habe ich gedotwatcht sozusagen und finde das Format einfach so super, dass man sich selber die Strecke wählt, dass man quer durch Europa fährt. Habe aber immer befunden, das ist nichts für mich, weil ich fahre zwar viel Rad, aber auf keinen Fall so lange Distanzen. Und irgendwie habe ich dann doch ein bisschen mit dem Gedanken gespielt. Und dann im Herbst haben wir gedacht, naja, vielleicht doch. Dann habe ich quasi den Familienrad mit einbezogen. Also meine Kinder sind groß, die sind immer da, aber ja, wir haben das einfach besprochen und ich hab sie gefragt, die kennen mich gut, ob sie glauben, dass mir das A Spaß macht und B irgendwie schaffbar ist. Und ja, alle haben gefunden, das ist eigentlich eine ganz, ganz nette Idee. Und dann habe ich den Sprung gewagt, habe mich angemeldet, habe allerdings den Aufnahmetest schon fast nicht bestanden. Da muss man ja diverse Fragen ausfüllen. Und bin technisch also nicht so wahnsinnig gut bewandert, aber nachdem er ja als Frau ja erheblich bessere Chancen hat, habe ich es irgendwie geschafft.
Ja, und du bist auch Juristin und deswegen hast du natürlich die eine Frage jedenfalls richtig beantwortet, weil das ist, was man lernt als Jurist, bis zum Ende lesen. Da steht dann die richtige Antwort.
Es sind aber schon arge Fragen dabei bei dem Aufnahmetest, unter Anführungszeichen. Zum Beispiel geht es darum, in welchem Gesetzestext oder in welcher Definition oder in welcher Konvention ist ein Rad definiert? Da geht es irgendwie um Bremsen und Rücklichter. Habt ihr die Frage noch im Kopf?
Genau, das war ja das, auf das ich gerade angespielt habe. Ich glaube, der Text ist sogar abgedruckt und man muss nur bis zum Ende lesen. Es steht in der allerletzten Zeile steht die richtige Antwort.
Oder in der allerletzten Frage ist quasi in der Frage versteckt die Antwort auf diese eine Frage. Irgendwie so ist das. Und gewisse Dinge von diesem Aufnahmetest sind jedes Jahr gleich. Ich muss den auch jedes Mal ausfüllen, auch jetzt bei meiner vierten Teilnahme. Und diese Frage habe ich mir jetzt halt schon gemerkt. Das war beim ersten Mal ziemliche Recherche. Und mittlerweile habe ich mir da eine kleine Notiz gemacht und kann die einfach hernehmen.
Ja, ich habe die, zum Teil bei den technischen Sachen habe ich das überhaupt erst in den Übersetzer schmeißen müssen. Also irgendwelche Teile am Rad, oder ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau erinnern, aber wo ich mir schon gedacht habe, okay, und was heißt das jetzt eigentlich? Aber okay.
Ich glaube, du musst da die Scheibenbremse genau kennen, oder welche Hinweise gibt es quasi, dass bei der Bremse irgendwie was nicht hundertprozentig in Ordnung ist, und dann sind halt viele technische Begriffe drinnen, die man nicht unbedingt kennt, ja. Aber du hast dich quasi nicht abschrecken lassen von dieser Aufnahmeprüfung und hast dann den Entschluss gefasst, ja, dich anzumelden. Wie lange hast du dann warten müssen auf die Rückmeldung, ob du quasi Startplatz kriegst oder ob es nichts wird?
Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich habe mich angemeldet, das mehr oder weniger gleich, nachdem das Fenster aufgegangen ist. Also ich weiß gar nicht mehr, du wirst das besser wissen, gibt man da vorher mal sein Interesse bekannt oder ich habe mich für den Newsletter angemeldet, sowas, und dann kriegt man eine Information, wann dieses Aufnahmefenster öffnet. Dann habe ich mich angemeldet und die Info ist dann gekommen, ich glaube im Jänner. Bild mal ein nach Weihnachten, glaube ich, ja.
Und dann wird's ernst. Was hat überwogen, die Panik oder die Vorfreude?
Naja, am Anfang die Vorfreude. Also ich habe mich irrsinnig gefreut, wie ich das E-Mail bekommen habe, dass ich einen Startplatz habe. Ich habe das super cool gefunden. Und dann, ja, dann fangen so ein bisschen die Vorbereitungen an. Dann habe ich befunden, ich muss mein Training intensivieren. Und ja, jetzt mittlerweile habe ich die Panik. Also das steigert sich dann so langsam zum Start hin. Aber anfangs war keine Panik.
Was sind so die Dinge, wo du da denkst, es wird besonders schwierig?
Mein Ziel ist es grundsätzlich, diese Cut-Off-Zeiten zu schaffen. Also ich habe ja nicht das Ziel, da, ich weiß nicht, zu gewinnen oder top irgendwo zu sein, sondern irgendwie zu überleben und innerhalb dieser Zeiten zu den Checkpoints und dann letztlich ins Ziel zu kommen. Und ich meine, jetzt, es wechselt so ab. Manchmal ist in der Nacht oder in der Früh, wenn ich aufwache, denke ich mir, ah, super, ich freue mich. Und dann wieder denke ich mir, das war eine Schnapsidee. 5000 Kilometer ist einfach völlig absurd. Aber ja, und dann kommt noch dazu, also Panik, ich weiß nicht. Also erstens habe ich natürlich Angst vor Hunden, das ist eh klar. Ihr sagt zwar immer, die waren letztes Jahr harmlos, aber ich bin mir nicht ganz so sicher, habe noch keine abschließende Strategie. Aber ich habe schon Kontakte mit Hunden gehabt beim Radfahren und das habe ich nicht sehr amüsant gefunden. Und ja, die Route, ich bin noch immer nicht mit der Route fertig. Und ich möchte es aber vorher fertig haben auf jeden Fall, weil wenn ich dann unterwegs bin, glaube ich, reiße ich dann überhaupt die Panik auf. Beziehungsweise ist es am Handy ja irgendwie dann zu verändern oder zu planen, ja, finde ich extrem schwierig.
Also Justina Slewajker Strategie würde ich nicht unbedingt empfehlen. Der hat in Santiago letztes Jahr gemacht. Also der hat irgendwie so ein, zwei oben, der vor dem Rennen hat er sich das schnell kurz überlegt. Er ist dann aber, muss man sagen, sehr schlecht gefahren. Also er hat eine sehr schlechte Route gehabt, hat in Frankreich einen mega Umweg gemacht und da kann man sich schon sehr, sehr viel ersparen, wenn man sich ein paar Tage oder ein paar Wochen Zeit nimmt zum Routen planen und immer sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das für dich jetzt eine erfreuliche Nachricht ist oder nicht, aber so wie ich das jetzt empfinde, ich habe mir beim ersten Mal Routen planen, habe ich mir wirklich am schwersten getan, weil das einfach neu war und mit welcher Plattform macht man das, wie funktioniert das, auf was muss man achten, was sind so die Anfängerfehler. Das mit den Band Roads ist ja wirklich, das wird jedes Jahr ein bisschen schwieriger. Heuer habe ich das Gefühl, es ist wie ein Spinnennetz, wo man sich drinnen verheddert und eigentlich ist es mehr wie ein Labyrinth, wo du den Ausgang finden musst und nicht unbedingt die beste, schnellste Route zu finden. Aber irgendwie wird es dann, wenn man das öfter macht, doch ein bisschen überschaubarer. Aber jetzt für 2026 hat die Route schon ordentliche Herausforderungen. Also ich muss sagen, voriges Jahr war es ein bisschen einfacher. Der Flo hat es zwar manchmal sehr, sehr schwer, aber in dem Fall, glaube ich, Susi, hast du es schwerer als der Flo beim Routenplanen heuer.
Ja, das mit dem Bandroads, ich meine, das mit dem Justinas, das habe ich in einem eurer Sitzfleisch-Podcasts gehört. Da hast du das irgendwann einmal erwähnt, dass der das erst vor Ort irgendwie gemacht hat. Aber dann gerade mit dem Bandroads kann ich mir nicht vorstellen, wenn man das vor Ort noch macht. Aber ja, weiß ich nicht, weil ohne Computer das irgendwie dann draufzulegen auf diese Karte, keine Ahnung, ja.
Nein, es ist eine Katastrophe. Also es ist ein, glaube ich, ganz wichtig und ein gutes Gefühl, wenn man sich da einfach ein bisschen Zeit nimmt, weil man unterwegs dann dran zurückdenken kann. Das habe ich mir beim Routenplanen überlegt und da habe ich mir genau, da habe ich die Entscheidung getroffen, fahre ich diesen Weg oder den anderen Weg. Und wenn du dann unterwegs das Gefühl hast, ja, ich fahre jetzt diese Strecke, weil ich habe mir vor zwei Monaten genau was überlegt dazu, dann ist das ein gutes Gefühl. Und wenn du irgendwo hinfährst und da denkst, ich weiß gar nicht, warum ich da jetzt bin, weil ich halt spontan unterwegs bin oder weil ich mich auf einen Vorschlag von Komoot oder Google Maps verlasse, dann ist das, finde ich, kein angenehmes Gefühl. Du hast nicht das Gefühl, dass du selbst die Kontrolle drüber hast, was gerade los ist.
Ja, so ist, ja, denke ich auch, dass es so ist. Ich meine, eine selbstgeplante Route, so in dem, also vor allem nicht auf die Distanz, habe ich es noch nicht gemacht. Also wo ich bisher mitgefahren bin, waren das erstens die von der Totaldistanz war es kürzer, dann war es meistens vorgegebene Routen. Ja, also so geplant mit auch mit so Vorgaben, das habe ich noch nicht gemacht. Ja.
Du hast vorher gesagt, dein Ziel ist es zu finishen in der Cut-off-Zeit. Hast du dir jetzt schon irgendwie so ein Tageskilometerziel gesetzt oder nach so und so vielen Tagen möchte ich dort und dort sein? Oder sagst du einfach, du fährst, schaust, was geht und schaust dann danach?
Also nein, ich möchte es schon, ich werde es schon vorher versuchen, ein bisschen einzuteilen. Und ich bin schon vom Start. Zum ersten Checkpoint habe ich schon, muss ich schon irgendwie umplanen, glaube ich. Weil der Start um 8 Uhr am Abend macht mich ein bisschen fertig, weil ich kann auf keinen Fall die Nacht durchfahren und ich will auch nicht die Nacht durchfahren. Also habe das noch nie gemacht und glaube auch nicht, dass ich das kann. Es wird zwar, nehme ich an, in Norwegen im Sommer hell sein, aber eigentlich habe ich mir gedacht, dass ich so gegen Mitternacht versuchen werde, irgendwie eine Bleibe zu finden. Aber ich habe mir dann überlegt, dass die Folgetage sind dann eigentlich, weil man soll ja dann am 22. Juli schon beim ersten Checkpoint sein, dann eigentlich ein bisschen zu lang wird. Also da muss ich ein bisschen umdisponieren. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich muss zumindest irgendwas zwischen 250 und 300 Kilometer am Tag fahren, sonst geht sich's nicht aus. Ja.
Auch eine Frage bei der Aufnahmeprüfung.
Ach so, ja, okay, geil.
Wie viele Kilometer das man fahren muss.
Also.
Wie ist denn deine Erfahrung bisher? Also du hast gesagt, du machst jetzt natürlich das zum ersten Mal. Und welche langen Strecken auf dem Rad hast du schon absolviert? Weil ich glaube, das ist schon für sehr viele interessant. Der Flo und ich sind ja doch, ich würde jetzt nicht sagen, beide absolute Vollprofis, aber wir haben doch schon relativ viel gemacht und der Flo mittlerweile auch schon sehr viel, obwohl er natürlich voll berufstätig ist, aber ja trotzdem schon recht viel Erfahrung. Und wir finden das jetzt voll spannend, mit jemandem zu reden, der das überhaupt so zum ersten Mal macht und wo der Erfahrungsschatz noch nicht so riesig ist. Aber trotzdem hast du ja schon einige Touren Indus. Und wie waren so die letzten Jahre? Also was hast du mit dem Radl alles gemacht und erlebt und wie schaut dann so ungefähr dein Trainingsaufwand aus? Also wie viel Radl fährst du so unterm Jahr?
Also es hat sich jetzt in den letzten, ich sage jetzt einmal 2 Jahren oder 3, 4 Jahren eigentlich intensiviert. Also grundsätzlich fahre ich einfach sehr gerne von A nach B. Lieber als Runden, generell. Und ich habe, wie die Kinder noch klein waren, da gab es ein Haus von meinem Mann, von der Familie in Tirol, in Fritzens, das ist kurz vor Innsbruck. Und irgendwie, ich bin also Rennrad gefahren und da irgendwann gedacht, naja, könnte ich eigentlich einmal nach Innsbruck fahren, wenn wir gemeinsam auf Urlaub fahren. Sprich, also der Ralf ist mit den Kindern im Auto und ich mit dem Rad und habe damals aber erst angefangen zum Rennradfahren. Und dann haben wir gedacht, na gut, wenn ich 70 Kilometer so an einem Halbtag in Wien Umgebung irgendwie schaffe, wenn ich das zweimal zusammenzähle, dann schaffe ich so 140, 150 Kilometer am Tag, bin ich in 4 Tagen dort. Und so war's. Und das habe ich dann auch jedes Jahr gemacht, immer wieder auf verschiedenen Routen, dann sind die Kinder dort geblieben mit dem Opa, ich kürze das ab. Das heißt, ich bin so, weiß nicht, 2, 3 Mal im Sommer irgendwie in Teilstrecken oder in Ganzstrecken da nach Innsbruck gedodelt. Und dann hat eine Freundin von mir gesagt, ob ich nicht bei dem Tuscany Trail mit ihr gemeinsam fahren möchte. Und das habe ich vorhin in deinem Heftler mal gelesen und habe gesagt, ja, eigentlich total gern. Dann habe ich gesehen, wie viele Starter dort sind. Hab Panik bekommen, weil da starten ja 4000 Leute. Und da sind wir aber dann mitgefahren und es war, muss man sagen, wirklich total nett. Es ist am Anfang natürlich ein Gewurdel, aber es löst sich richtig also schnell auf. Ab dem 2. Tag waren Passagen dabei, wo ich wirklich allein war. Also es verteilt sich. Und dann habe ich mich halt zu verschiedenen anderen Events angemeldet. Da waren mehr Gravel als Rennrad dabei, aber dann gibt's ja mittlerweile sehr viele Anbieter. Der Grand Escape, das war mit dem Rennrad. Von Udine über Slowenien und so weiter. Dann habe ich gemacht, was irrsinnig schön war, dieses Seven Serpents, das Quick Bites, das Geschwindere von Ljubljana bis nach Dresd über diese kroatischen Inseln mit Fähren, das war auch total nett. Letztes Jahr habe ich Salton Lake habe ich gemacht und letztes Jahr dann dieses Lakes in Knödel. Das war dann aber schon ein bisschen, ich glaube, ich habe an dich denken müssen, Christoph. Es war dann zum Teil Radschleppen, Tragen, Schieben. Es war schon auch natürlich primär Fahren und am Schluss über Almen, ich Kuhscheiße überall, also ja, nicht absteigen, weil grauenhaft. Ja, und so waren immer wieder eben so Sachen dabei, aber natürlich nie so lang. Und ja, und eines meiner schönsten Sachen eigentlich, das bin ich ganz allein gefahren, da bin ich mit dem Zug von Wien nach Genf und von Genf dann nach Nizza geradelt. Und da wollte ich eigentlich sozusagen diese Grand Tour machen. Das war aber im, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren in der Karwoche, die war relativ früh und es war noch zu früh, diese ganzen Pässe sind noch nicht offen, weil noch Schnee und gesperrt. Das heißt, ich bin dann ein bisschen nach Westen ausgewichen. Da sind dann die Berge nicht ganz, ganz so hoch. Aber es war ein grauenhaftes Wetter. Es hat eine Woche lang jeden Tag geregnet. Oben war Schnee. Es war aber trotzdem irgendwie super. Hatte immer ein Baguette und irgendein Stück Käse einstecken, um die Versorgung aufrechtzuerhalten. Und dann habe ich, ja, das war total nett. Und ja, mein Mann, der Ralf, war derweil in Finale Ligure Downhill und der hat mich dann wieder heimgekarrt, sozusagen. Also von Nizza dann noch nach Finale und dann sind wir wieder gemeinsam im Auto heimgefahren. Aber das war eine super, ja, ich war allein, das war sehr cool, ja.
Also das ist eh schon ganz gute Erfahrung, auch durchs Wetter, auch durch sehr, sehr schwierige Passagen, also gerade auch beim Seven Serpents, nicht nur beim Lakes and Knödel. Denke, das ist schon eine gute Vorbereitung. Natürlich fehlt es jetzt noch ein bisschen an der Länge.
Fähren waren schon dabei, Radlschirm war dabei, also ging sehr, sehr gut.
Wie zuversichtlich bist du oder wie viel Vertrauen hast du in dein aktuelles Setup? Bist du da noch am Tüfteln oder sagst du, das funktioniert und damit werde ich das fahren?
Setup meinst du jetzt das Radlgepäck etc.?
Radlgepäck, alles drum und dran, ja.
Na, da bin ich noch ein bisschen am Tüfteln. Weil zuerst habe ich mir gedacht, ich mache es so, wie ich es immer gemacht habe. Also sozusagen die letzten Touren, die ich da halt jetzt so absolviert habe. Aber jetzt bin ich doch ein bisschen unsicher geworden. Haben wir jetzt auch noch einmal eine neue Gepäckstasche. Also ich bin jetzt nicht winzig, aber ich habe eine Rahmengröße 52 und damit gibt's mit den Rahmentaschen schon nicht wahnsinnig viele Möglichkeiten. Weil die Frauen haben ja das meistens gar keine Rahmentasche. Jetzt habe ich nur gesehen, bei Delphin gibt's was, da ist oben zumindest so eine kurze Rahmentasche, die sich ausgehen sollte. Das habe ich mir jetzt noch bestellt. Und eigentlich wollte ich ganz ohne Schlafzeugs fahren, weil ich grundsätzlich in Pensionen oder halt Hotels oder so, wie ich schlafen will. Und dann war ich bei meiner Radmechanikerin meines Vertrauens und habe ihr das alles erzählt. Und die war früher Profi, ist nicht viel gefahren, wurscht. Und die hat dann gesagt, naja, also ein Schlafsack musst du schon mitnehmen, weil stell dir vor, du kannst noch 50 Kilometer fahren, dort ist aber nichts, jetzt bleibst da und dann verlierst du quasi 50 Kilometer, die du eigentlich noch hättest fahren können. Und dann habe ich gedacht, naja, okay, das ist jetzt, hat was. Also jetzt überlege ich, oder werde doch einen Schlafsack mitnehmen, aber eigentlich nur als Notgeschichte. Also ich glaube, mit einem Biwaksack, aber ohne Matte und wirklich nur, wenn irgendwas ist. Ja.
Ich muss ganz kurz da rein. Ich liebe jetzt schon deine Fahrradmechanikerin. Das ist der beste Zugang, den ich zu dem Thema jemals gehört habe, weil alle anderen erzählen es dir genau umgekehrt. Was ist, wenn du das nicht mehr zu deiner Unterkunft schaffst und du schlafen musst, wenn du die 50 nicht mehr schaffst? Und sie sagt es genau richtig. Was ist, wenn du vor der Unterkunft stehst, aber du hast nur 50 Kilometer in den Beinen? Das ist ein ganz großartiger Zugang. Liebe ich. Das ist echt super.
Das finde ich auch wirklich gut, ja. Man soll sich selber nicht zu sehr eingrenzen und aber jetzt ernsthaft, ich finde schon auch, ein Schlafsack ist, man weiß halt nicht, was passiert, wenn du jetzt eine Radlpanne hast oder irgendein anderes Problem und du kommst einmal nicht vorübergehend, vielleicht nicht mehr weiter, ist schon gut, wenn man was dabei hat, wo man sich wärmen kann. Man findet nicht immer so Robert Müller-Style Mülltonne, wo man irgendwie sich schnell Zuflucht verschaffen kann oder so. Das heißt, ganz ohne Schlafsack fahren finde ich schon auch ein bisschen fast riskant. Nicht nur, weil man vielleicht 50 Kilometer herschenkt, aber es kann Situationen geben, wo man echt was braucht.
Das war dann eh auch eine Mitüberlegung, dass das einfach auch sozusagen ein gewisser Sicherheitsaspekt ist. Ja, also ich nehme mit.
Und sonst so Kochtopf, Kaffeemaschine, Bialetti, Gaskocher, Söd und alles dabei?
Na, das habe ich dann alles nicht dabei.
Ich finde es immer so super, wenn man sieht, so Silk Road Mountain Race oder solche Rennen, wo die Leute wirklich, also mit schwerstem Gepäck unterwegs sind, mit Gabeltaschen und hinten seitlich Bocktaschen und Arschrakete und Rucksack und alles. Und da ist dann echt so ein komplettes Survival-Kit dabei.
Nein, ich finde es immer ein bisschen skurril. Ich habe also auf diversen Events schon gesehen, wenn FahrerInnen hinten diese Blech-Kaffeehäfeln draufhängen haben im Freien, die natürlich nach, keine Ahnung, 50 Kilometer total versaut sind, weil irgendwas spritzt immer rauf. Also die außen drauf zu hängen, ist ja okay.
Wahrscheinlich ist es absolut nur ein Statement.
Sicher sogar. Ja. Style ist alles.
Und wenn man nicht so einen schönen Schnauzer haben kann wie der Flo, wenn man zu wenig Vortrieb hat, muss man sich halt einen Häferl an den Sattel hängen.
Du bist nur ein bisschen am Düfteln, aber so die Basics, mit denen bist du vertraut, da weißt du, das funktioniert, damit kennst du dich aus. Es ist jetzt nicht so, dass du irgendwas, was noch nicht getestet ist, auch mitnimmst.
Na, das Einzige bei möglicher Technik, also ja, Reifen wechseln kann ich, das ist eh klar, aber was ich zum Beispiel nicht kann, also da werde ich die Gaffi noch fragen, also das ist die Radmechanikerin, ich habe auch irgendwann einmal schon einen Workshop bei gemacht, haben wir es aber nicht gemerkt, das ist so, dass ich ein Kettenglied mitnehme, dass ich eine Kette reparieren könnte, dann das ominöse Schaltauge, das immer alle dabei haben, ja, da werde ich noch mit ihr reden, ich brauche nichts mitnehmen, was ich dann selber nicht verwenden könnte, aber ich wäre ein bisschen mehr mitnehmen, als ich sonst immer mitgehabt habe. Also nur Schlauch und Pickzeug. Ein bisschen wär ich glaube ich, schon mit haben.
Wie wirst das du machen mit Elektronik? Mit Beleuchtung, mit Ladefunktion, also Dynamo oder Powerbanks?
Ja, auch das bin ich noch nicht ganz. Eigentlich habe ich mir gedacht, ich wäre mir eine Nabendynamo zulegen. Und habe dann ein bisschen hin und her überlegt und habe dann, man recherchiert dann so viel, ihr werdet es kennen, hört dann zigtausend verschiedene Meinungen, Videos, die alle meistens schon was für sich haben. Und ich bin ein bisschen dann wieder zurückgegangen zu den Akkulampen, weil ich ohne dies nicht so lang in der Nacht fahren werde. Aber habe ich letztendlich doch jetzt für den Dynamo entschieden, weil ich erstens wegen dem Laden, weil man einfach die Sicherheit hat, okay, mir wird der Strom nicht ausgehen. Und zweitens fahre ich eigentlich jetzt hier, wenn ich unterwegs bin, auch irrsinnig gerne am Tag mit Licht, weil es einfach ein Sicherheitsfaktor ist. Und das ja spricht dann für den Dynamo und deswegen, aber ich habe ihn auch noch nicht. Also ich bin morgen bei der GAF und wir mal alles besprechen.
Und die Entscheidung ist jetzt final oder gehst vielleicht doch nochmal zurück
auf Powerbase
und Akku?
Die okay. ist final.
Okay. Hat die diesjährige Route vom TCA, hat die irgendeinen Einfluss auf deine Entscheidung gehabt oder wärst du von Burgas nach Belgien auch gefahren oder von Roubaix nach Thessaloniki oder was es schon alles gegeben hat, oder hat das auch einen Einfluss gegeben, dass es so eine richtig schöne Nord-Süd-Route ist durch Länder, die man nicht so oft bereist?
Nein, also ich habe mich dazu entschieden, ich möchte das machen und das war eigentlich dann routenunabhängig. Also ich finde die Route sehr schön, weil es eben so von Norden nach Süden geht, wobei die Anreise ist ein bisschen heftig. Es ist einfach beides wirklich fucking weit weg. Aber ja, und ich veröffentliche, also ich fliege nicht. Das heißt, ich brauche mal 3 Tage für die Anreise. Da kann ich ein kleines Schmankerl von der Deutschen Bahn einbringen. Weil ich habe schon das Erste, was ich gemacht habe im Jänner, dass ich versucht habe, also das Hinkommen mit dem Fahrrad ist ja nicht so leicht. Man kriegt ja nicht immer einen Zugplatz mit einem Fahrrad, also mit einem zusammengebauten. Und dann habe ich gesehen, es gibt einen Zug von Prag bis Kopenhagen verdurch. Und ich dachte, das ist total super. Und bin dann auf diese tschechische Seite gegangen, Buchungsseite, wo das noch einmal günstiger ist, das Ticket, als wenn man es bei den ÖBB bucht. Und habe das gebucht, habe mir das Ticket fürs Rad für mich ausgedruckt und habe dann irgendwann später mal gedacht, das war dann, glaube ich, schon im März, ich habe eigentlich gar keinen Liegewagen, ich weiß gar nicht, ob es einen Liegewagen gibt, in diesem ist ein Nachtzug. Ich schaue jetzt noch einmal und suche diesen Zug auf der App, den gibt's nicht mehr, den Zug. Denke mir, ha, das ist interessant, ich habe mein Ticket noch einmal angeschaut, also Ticket passt, Zug gibt's nicht, dann habe ich denen geschrieben. Irrsinnig super, innerhalb von einem Tag, glaube ich, geantwortet, wohingegen man ja bei der ÖBB da ein bisschen länger auf Antworten wartet. Ja, also sie wissen es nicht, ob es den Zug geben wird, weil die Deutsche Bahn, da gibt es sozusagen Unsicherheiten. Sie können mir das jetzt einfach noch nicht sagen. Es wird sich erst später entscheiden. Also die sind ja auch arm, die verkaufen Tickets. Okay, wurscht. Ich habe dann parallel ein Flixbus-Ticket gebucht. Und gestern oder vorgestern die Nachricht kriegt von der tschechischen Bahn, also den Zug gibt's nicht, ob ich einen Refund will oder ob ich irgendwas umbuchen will. Das heißt, ich werde mich von Prag bis Kopenhagen in den Flixbus hauen.
Und das ist aber jetzt dann die gleiche Strecke, das heißt, wie du bis Prag kommst und dann von Kopenhagen weiter, das funktioniert.
Das habe ich schon, ich fahre mit dem Zug von Wien bis Prag und von Kopenhagen dann noch einmal weiter mit zwei Zügen, einmal bis Göteborg und von Göteborg bis Oslo. Und von Oslo bis Trondheim bietet ja das TCR selbst einen Shuttle an, heuer scheinbar erstmals. Und da wurden auch die öffentlich anreisen, glaube ich, vorab hatten die Möglichkeit, das Ticket zu buchen als Wettbewerbsvorteil. Und das heißt, ich habe in Oslo dann diesen Bus, der mit dem Rad eben nach Trondheim fährt. Und für die Rückfahrt gab es auch so eine Busoption von Kalamata nach Igoumenitsa, wo dann Fähren abfahren. Also schauen wir mal, ob ich dort ankomme und ob und wann. Und vielleicht holt mich auch wer ab, schauen wir mal.
Ich kenne nur die Erzählungen vom Bright Midnight. Das startet ja in Tolga in Norwegen und der Justinus Lewecker, den wir heute schon mal erwähnt haben, organisiert es. Und immer wenn man Geschichten über das Bright Midnight hört, sagen alle, nach Tolga zu kommen, ist das Ärgste, was es gibt. Also die Anreise dorthin ist anscheinend so arg. Und Trondheim ist jetzt noch ein Stückchen weiter. Wir werden ja beim Rennen wahrscheinlich durch Tolga durchkommen oder sehr nah dran vorbei. Und ich hoffe natürlich, dass der Justinus dort steht und uns alle anfeiert. Aber es ist jedes Mal herrlich zuzuhören, wenn man sich Podcasts anhört über das Bright Midnight. Kein Mensch kommt dort so richtig hin. Das ist echt irgendwie am Arsch der Welt anscheinend.
Jetzt sind wir eigentlich schon voll im TCR drinnen. Du hast da schon kurz erwähnt, wie du so richtig zum Radfahren, zum längeren Radfahren reinkommen bist. Wie schaut aktuell dein Training aus oder wie schaut dein Training aus, seitdem du dich angemeldet hast?
Ja, ich hab insgesamt zum Trainieren überhaupt erst angefangen. Jetzt haben wir 26, 25, 24, glaube ich. Vorher habe ich überhaupt nicht trainiert. Ich bin immer nur Radl gefahren, wenn es mir Spaß gemacht hat. Und da habe ich mir dann online einen Trainer gesucht, der mich eigentlich ganz nett an die Sache rangeführt hat, weil ich habe ihm geschrieben, also ich fahre unter der Woche nicht, ich kann nur am Wochenende fahren und dann habe ich diese eine App runtergeladen und er hat mir Montag, Dienstag, Donnerstag irgendwelche Trainings eingestellt und habe gedacht, okay, ich habe ihm eigentlich gesagt, ich kann unter der Woche nicht fahren. Er hat das aber Gott sei Dank ignoriert. Ja, und dann habe ich so ein bisschen angefangen, halt auch unter der Woche entweder in der Früh oder am Abend das einzubauen. Und wie ich mich dann angemeldet gehabt habe für das TCA, wie man dachte, ich würde es gerne noch ein bisschen intensivieren und habe dann auch, haben wir gedacht, ich hätte gern einen Trainer, der sozusagen vielleicht speziell auf die Langstrecke ein bisschen spezialisiert ist, aber ich habe mir gedacht, ich habe jetzt nicht mehr sehr viel Zeit, 4 Monate, da kann man eh nicht alles rausholen, aber das möchte ich zumindest ein bisschen optimieren und habe dann eurem Max auf die Homepage geschaut und da steht ganz groß drauf, er nimmt keine neuen mehr, weil er ist voll. Aber jobbedingt gibt kein geht nicht. Also habe ich hingeschrieben und gefragt, ob es nicht doch irgendwie eine Möglichkeit gibt. Dann sagt er, ja, er arbeitet mit einem Freund und anderen Trainer zusammen und sie würden das gemeinsam machen und das wäre eine Möglichkeit für mich. Und das habe ich dann begonnen und seither trainiere ich ganz, ganz fleißig.
Der Max, war das der, der gesagt hat, hey, du trainierst unter der Woche, obwohl du eigentlich nicht unter der Woche trainieren kannst?
Nein, das war der Vorige, das war der Stefan, ja.
Okay. Aber ich denke, der Max wird nicht weniger machen, oder?
Nein, also ich habe, es ist verschieden. Also Montag gehe ich an und für sich immer ins Fitnesscenter, da, das weiß er, da habe ich keinen, also da sitze ich nicht am Radl. Aber ansonsten die Tage, ja, was es so hergibt.
Wie viel trainierst du circa unter der Woche, also damit man das ein bisschen so nachvollziehen kann? Also du bist ja beruflich in einer Kanzlei, kommst du mit 38,5 Stunden Arbeit die Woche aus oder musst du mehr tun? Und wie viel bleibt da noch fürs Radfahren über? Also wenn es jetzt halt auch jemand für das interessiert, was kann man da irgendwie realistischerweise sich erhoffen, wie viel Training nötig ist, wenn man sich auf sowas vorbereitet?
Zum einen, also mit 38,5 Stunden komme ich leider nicht aus. Es ist momentan ist nicht viel zu tun. Also es ist dann praktisch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Es sind entweder 5 oder 6 Mal Training. Also am Montag gehe ich in der Früh ins Fitnesscenter, da radle ich nicht. Und die anderen Tage sind die Einheiten, je nachdem, also unter der Woche irgendwas zwischen einer Stunde und einer Stunde 40. Das sind irgendwie so meistens irgendwelche Intervalleinheiten, aber manchmal ist auch so 1,5 Stunden, was weiß ich, Fatmax oder locker fahren. Und an den Wochenende ist es halt entsprechend länger, die Touren. Ja, und das schaffe ich aber eigentlich nur in der Früh meistens. Also ich habe mir mittlerweile, hat sich meine innere Uhr darauf eingestellt, also ich wache zwischen 5,5, 6 auf und muss ich aber vorher frühstücken und so weiter. Also ich kann mich jetzt nicht gleich aufs Rad setzen. Und zwischen 6:30 und 7 sitze ich am Rad und fahre. Also ich habe dann auch natürlich vor zwei letzten Winter mir erstmals, also im, das war dann November 24, erstmals einen Kicker gekauft, also so einen Smart Trainer. Das hatte ich vorher auch noch überhaupt nicht. Das ist schrecklich. Aber das ist die Hölle. Apropos, ich habe den letzten Podcast, den ihr gemacht habt, mit dem, ich glaube, Kurt heißt er.
Ja.
Der liest, während er am Smart Trainer oder am Home Trainer sitzt, das ist ja unvorstellbar. Ja, aber das kann, wenn ich Intervalle mache, ich schaffe es nicht einmal, irgendwas fernzuschauen. Also ich kann nur Musik hören. Ohne Musik geht's gar nicht, weil ich einen Rhythmus brauche. Dann geht's. Aber dass ich dabei lese, das ist mir gut, wurscht.
Ja, der Kurt hat ja gesagt, er arbeitet ja auf der Uni, also er ist Professor und er muss jetzt sehr viele Sachen auch einfach beruflich lesen. Also er muss sich halt irgendwie informieren und er liest Studien und so weiter. Es ist komplett irre. Also ich habe schon auch oft gelesen während dem Training so Sportbiografien, die irgendwie ein bisschen mit dem Thema zu tun haben. Aber jetzt so eine wissenschaftliche Abhandlung zu lesen, das ist schon nochmal ganz was anderes.
Ja. Aber beim Intervalltraining kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass man liest. Also wie geht das?
Ja, wir müssen Kurt nochmal genau fragen, vielleicht.
Gut.
Ich glaube, er ist ein bisschen anders gestrickt, ja.
Ja, aber um auf deine Frage zurückzukommen, also es geht, aber es ist schon sehr herausfordernd, muss ich sagen. Und ich muss auch sagen, dass ich jetzt von meinem Mann sehr unterstützt werde. Also er findet die Idee super und versucht mir möglichst viel abzunehmen. Und die Kanzlei ist momentan eben auch extrem dicht. Ja, aber
ich glaube, es wird sich alles lohnen, wenn du dann unterwegs bist. Ist nämlich das schon eine sehr, sehr große mentale Hilfe, wenn du einfach weißt, hey, du hast jetzt echt viel investiert, du hast die letzten Wochen und Monate richtig viel Zeit da reingesteckt, du hast im Training irgendwie alles gegeben und damit kann man sich selbst schon so eine Motivationshilfe aufbauen. Weil wenn du dann irgendwann in einer schwierigen Situation im Rennen bist und du denkst dir so, ja, eigentlich, ich hab's halt probiert und wenn es nicht geht, macht's nichts, weil dann ist halt nichts, das ändert sich dann, wenn du mehr dafür quasi investierst und opferst, weil du weißt einfach, hey, du hast da richtig viel eingesteckt und jetzt wirfst du nicht so schnell das Handtuch irgendwie. Wo man dann im Nachhinein natürlich sehr froh ist. Das heißt jetzt nicht, dass es nicht Situationen geben kann, wo es vielleicht sinnvoller ist oder intelligenter, wenn man aussteigt, aber ganz oft ist es so, dass man sich im Nachhinein sicher ist, hey, das war eine vorübergehende Schwächephase und es war ein Motivationsloch und du wärst sicher drüber gekommen, wenn ich alles gegeben hätte. Und im Nachhinein ist man dann wirklich froh, wenn man durchhält hat. Und du wirst noch oft an die Trainingsstunden zurückdenken jetzt momentan sehr hart sind.
Das Schöne ist einfach, wenn man mal unterwegs ist, dann fällt das alles von einem ab. Also wenn du dir dann auch wirklich die Zeit freigeschaufelt hast, um da 3 Wochen unterwegs sein zu können und sobald man losgerollt ist, wenn man mal unterwegs ist, wenn man so ein bisschen in dem Rennmodus ist, dann kann man die Zeit richtig gut genießen und das ist es echt wert. Das muss man ganz klar sagen.
Und vor allem mal das dann abschalten. Jeder hat ja seine Alltagsgedanken und denkt an seine alltäglichen Verpflichtungen, vielleicht an die Arbeit, an die Familie, an irgendwas denkt man immer, was eigentlich zum Tun wäre und warum man gerade keine Zeit hat und dass irgendwie so viel Stress ist rundherum. Und wenn man dann beim DCR ist, dann weißt du einfach, hey, da fällt das alles weg und du tust nur Radl fahren, du tust einfach tagelang, wochenlang nur Radl fahren und essen und am Abend der Unterkunft suchen und vielleicht einmal mit Hunde diskutieren und mit Einheimischen ein bisschen ins Gespräch kommen und zwischendurch einmal vielleicht ärgern, weil man einen Reifen wechseln muss, aber grundsätzlich nur Radl fahren und das ist dann so schön.
Ja, ich freue mich auch schon auf genau auf das, also weil ich einfach halt wahnsinnig gerne am Radl sitze, ja, eh logisch.
Wo sind denn die Dinge, wo du die am meisten drauf freust?
Ich freue mich einfach aufs die verschiedenen Landschaften zu sehen. Ich meine, es ist ja nicht so, das wisst ihr auch, dass man irgendwo stehen bleibt und sich dann was anschaut, weil man schaut ja das möglichst schnell, dass man von A nach B kommt. Aber nichtsdestotrotz kriegt man das mit. Und ich habe immer wieder auch einfach mit netten Leuten einmal kurz geplaudert, wo auch immer ich war. Und ich war noch nie, also in Kroatien und so weiter schon, aber sonst am Balkan war ich noch nie unterwegs. Also ich war noch nie in Polen, ich war noch nie in Albanien. Da bin ich eigentlich schon sehr gespannt. Und ja, auch in Norwegen. In Norwegen war ich zwar schon einmal Skitouren gehen, aber natürlich nicht radeln. Also einfach diese verschiedenen Länder, auf das freue ich mich. Und dann so das, ja, das Fahren mit, so wie du sagst, man hat nicht nix im Kopf, aber es ist einfach so, ja, das so ein bisschen aufsaugen und das Freude haben.
Wovor hast du am meisten Respekt, abgesehen von den Hunden?
Ja, ich hoffe natürlich, dass ich keine Panne habe. Also jetzt alles, was über Schlauchwechseln hinausgeht. Bei den diversen Abenteuern sozusagen, wo ich bisher war, habe ich Gott sei Dank nie ein Batschen gehabt. Also Wien-Umgebung und so weiter schon, aber jetzt auf diesen längeren Touren wie durch ein Wunder nicht.
Das ist echt ein Wunder. Das ist wirklich ein Wunder. Könnte sein, dass beim Transcontinental doch einmal die Luft ausgeht. Also
ja.
Ich glaube so. Fix davon ausgehen, dass dort wieder Wunder passieren, tut man vielleicht nicht.
Tue ich eh nicht. Na, und sonst, ja, wie gesagt, die Hunde, vor denen habe ich schon gehörigen Respekt und ansonsten.
Du hast gesagt, du möchtest also nicht die ganze Nacht zumindest durchfahren. Hast du dir da schon ungefähr einen Plan überlegt, dass jetzt abgesehen von der ersten Nacht, die natürlich speziell ist und speziell sein wird, aber sobald du im Rhythmus bist, hast du dir eine Tageszeit, bis wann du im Zimmer sein möchtest oder schaust du es situationsbedingt oder hast du noch gar keinen Plan?
Naja, ich glaube, ich werde schon immer 6 Stunden Pause brauchen. Ich kann dann leider nicht so schnell fahren wie der Viktor Bosoni, der auch 6 Stunden schlaft, aber dann mit einem 50er irgendwie daherhämmert. Ich vermute, dass ich so bis um 10 in einem Quartier sein will und dann halt entsprechend zeitlich wegfahren werde. Also das ist so meine Vorstellung. Vielleicht ergibt sich es dann anders, aber ich glaube, ich wäre schon, ich mag gerne einen Rhythmus haben. Also das habe ich jetzt daheim auch und das werde ich mir dort auch schauen, dass ich möglichst rasch einen Rhythmus habe. Also von wegen Schlaf, also wann ich Pause mache, wann ich wo eincheck, also zumindest ungefähr und wann ich in der Früh wieder losstarte.
Ich glaube, Rhythmus ist ganz hilfreich in vielen Facetten, dass man nämlich nicht anfängt, Zeit zu vergeuden. Also lange Pausen sind sinnvoll für gute Erholung, aber oft vergeudet man einfach Zeit, ohne dass man wirklich pausiert. Also man steht irgendwo herum, man schaut ins Handy, man ist planlos, man ist irgendwie, wenn jeder Tag ganz anders ist, sicher nicht so effizient, wie wenn man einen gewissen Rhythmus hat. Und da würde ich jetzt nämlich auch noch dir eine Frage stellen. Bist du eher der Typ, der sich sehr penibel und gut vorbereitet, so nach dem Motto, hey, ich möchte mich auf alles vorbereiten, damit ich keine bösen Überraschungen habe und ich tue Filme schauen und Podcast hören und Bücher lesen und ganz viel mich mit dem Thema beschäftigen, um von Erfahrungen anderer zu lernen? Oder sagst du dann irgendwann, hey, es reicht, mehr muss ich nicht wissen, ich weiß genug und wenn ich jetzt noch mehr Infos irgendwie aufsauge, dann kriege ich nur vielleicht noch Angst oder Panik?
Also ich bin die zweite Kategorie.
Okay.
Ich bereite mich nicht wahnsinnig penibel vor. Von den Sachen, wo ich bisher war, habe ich auch, da hätte ich ja im Vorfeld auch irgendwelche Quartiere buchen können, das habe ich nie gemacht. Weil ich geschaut habe, wie weit komme ich und wenn ich dann zum Beispiel eine Panne hätte, würde ich nicht mehr so weit kommen, wie ich mir es vielleicht vorgenommen habe und umgekehrt kann ich weiterfahren, weil ich es noch schön finde und das Wetter super ist etc. Und nein, ich habe den Podcast von euch vom dieses Jahr, vom letzten Jahr, der war total super, den habe ich wirklich, wirklich sehr gemocht. Und sonst bereite ich mich eigentlich nicht wahnsinnig vor. Es gibt auch eine WhatsApp-Gruppe, glaube ich, nur für die Teilnehmerinnen. Also ich glaube nur für Frauen, bilde ich meinen, von dieses Jahr. Aber da bin ich gar nicht dabei, weil das will ich gar nicht wissen. Also, wenn dann denkst du, da hat man, ich mache, was ich kann und wenn ich eine spezielle Frage oder ein spezielles Problem habe, dann suche ich danach. Also dann schaue ich schon natürlich, ob ich eine Information kriege. Entweder ich google oder schaue halt im Internet oder ich frage irgendwen. Aber
das passiert mir nämlich ja immer wieder noch und du musst mich dann selbst irgendwie ermahnen. Es gibt auch vom Discord, das ist jetzt auch ich weiß nicht, wer jetzt Discord nicht kennt, aber das ist jetzt mal so ein Diskussionsforum unter Anführungszeichen. Und da gibt es auch so eine Gruppe. Und wenn man da nur mitliest, du wirst eigentlich immer verunsichert. Weil grundsätzlich, ich kenne die Regeln und ich weiß, was auf mich zukommt und ich weiß, was ich beim Routenplanen beachten muss. Und dann stellen dort Leute oft so wirklich so ganz komische Fragen, die eigentlich klipp und klar sind. Und da kommen ein paar Antworten drauf und plötzlich denkst du, vielleicht bin mir doch nicht ganz sicher, ob ich es wirklich weiß. Und man lässt sich oft wirklich verunsichern, wenn man sich zu viel Infos holt oder wenn man zu viel auf sich einprasseln lässt.
Ja, also ich habe das, ich denke auch, dass es so ist. Und dann natürlich, dann denke ich mir, ja, ich mache es zum ersten Mal und die anderen waren vielleicht schon dort und haben mehr Erfahrung. Aber so wie du sagst, es kann dann auch zu viel sein.
Kann man die Friendship Bridge in Ruse zu Fuß überqueren innerhalb des TCR-Reglements oder nicht?
Also jetzt zum Beispiel in dem Discord werden heuer wieder Fragen gestellt wie, welche Fähren sind jetzt erlaubt von Norwegen oder von Skandinavien noch zum europäischen Festland? Und das steht ganz klar drinnen im Race Manual. Da ist eine virtuelle Linie, da sind halt zwei Koordinaten und alles, was südlich von diesen Koordinaten ist, darfst du fahren. Das heißt, es gibt unzählige Optionen mit der Fähre, wo man sich die günstigste oder die schnellste, kürzeste, längste aussuchen kann. Und nördlich von dieser Grenze darfst du die Fähren nicht verwenden. Und dann kommen leise und schreiben halt in die Gruppe eine, welche Fähren darf man eigentlich verwenden, weil es einfach zu faul waren, selbst irgendwie nachzulesen. Und dann entsteht halt wieder große Diskussion. Und wenn du das mitliest, dann geht erstens sehr viel Zeit verloren, wo du trainieren könntest in der Zwischenzeit oder deine Route planen. Am Ende des Tages bist du dann doch verunsichert und schaust du mir nach, weil du gar nicht mehr sicher bist, habe ich jetzt eigentlich meine Fähre richtig geplant oder nicht. Es ist zum Aufpassen, ja.
da kann ich was beichten, als geografisches Lulu sozusagen. Ich habe das die Regeln gelesen und habe mir gedacht, was ist eigentlich genau die Baltic Sea? Bis ich dann drauf gekommen bin, das ist die Ostsee.
Ja, genau.
Ich wusste aber nicht, dass die Ostsee auf Englisch Baltic Sea heißt. Also, okay.
Aber es ist doch auch ganz schwierig, oder, herauszufinden, wo beginnt die Ostsee und wo ist irgendwie die Grenze zur Nordsee.
Ja, aber das ist genau definiert. Also ich habe das nachgeschaut und das...
Ja, genau. Und
das findet man.
Aber, genau. Aber ich finde, da gibt es auch so unterschiedliche. Ich habe dann einmal so eine Skizze gefunden, einmal irgendwie zwischen zwei Städten gefunden. Also es ist nicht so ganz hundertprozentig ganz, ganz klar. Es ist grob klar, aber jetzt im Race-Manual vom Transcontinental steht es eh ganz genau drinnen, was halt fürs Rennen gilt. Ja.
Weil wir jetzt schon so halbwegs in der Routenplanung drin sind, hast du irgendwas, wo du dich besonders drauf freust, wo du dir denkst, das möchte ich jedenfalls sehen und genießen, und hast irgendwelche Passagen, wo du dir jetzt schon denkst, nur möglichst schnell durchkommen hoffentlich.
Oder nur überleben.
Ja, überleben ist. Übrigens, ich muss auf die Frage von vorhin von dir noch kurz zurückkommen, ob ich sonst noch vor irgendwas Bammel habe. Ja, eigentlich nur, dass mir was wehtut. Also, dass ich Kreuzweh kriege, das ist meine größte Sorge. Aber kommen wir dann jetzt zu der jetzigen Frage zurück. Was ich ja wirklich cool finde, ist diese ehemalige Bobbahn in Sarajevo, die da zu diesem einen Parcours dazugehört. Habt ihr euch das angeschaut? Das ist auch so bunt gesprayt von den Olympischen Spielen, die Bobbahn.
Ja, ich habe das.
Und das ist am Parcours dabei. Und
ich
das ist
erst
extrem
gedacht, das
cool.
Muss ein Irrtum sein, oder das ist sicher so eine Begleitstraße, weil ich glaube, wir müssen da durch die Bobbahn
ja,
fahren.
Ja, ja,
oder?
Aber das ist geil. Das ist wie am Wechsel. Das ist super.
Ach du meine Güte.
Also das finde ich jetzt witzig, und sonst freuen, ja, puh, in Albanien wird es bergig, zumindest. Ich habe schon so eine schöne Route gehabt, und dann lege ich auf die Band Road Karte und da ist dann urviel nicht mehr gegangen. Und plötzlich waren es 2000 Höhenmeter mehr mit irgendwelchen Ausweichmanövern. Auf Griechenland freue ich mich. Ich war schon ewig nicht in Griechenland. Also ich war natürlich ganz, ganz früh mit dem Motorrad und dann später mit den Kindern, mit einem Bus. Ja, und seither nicht mehr. Auf das freue ich mich. Ja, Griechenland.
Ja, das mit der Bobbahn, das hat mir ein bisschen fertig gemacht. Ich habe nämlich gesehen, es gibt auf YouTube irgendeinen Typen, der ist, glaube ich, mit einem Downhill oder mit einem BMX oder irgend sowas, die Bobbahn halt Vollgas bergab gefahren, also so richtig in die Kurven nach oben und so. Und ich meine, ich glaube, man kann es auch normal fahren, aber ich finde es ja doch arg, dass man am Eiskanal mit dem Rennradl fahren soll.
Aber das ist super, das sind super Anleger.
Ach ja, aber sie behaupten ja immer, sie fahren die Parcours zuerst selbst ab, die Veranstalter. Also, die werden sich da schon was dabei gedacht haben.
Ich mache mir eher Sorgen, dass ja, so wie die Bobbahn ausschaut, also das sieht man nur also auf den Internetfotos, dass da was wie sich was am Abend irgendwer Party macht oder sonst was, dass da irgendwelche Glassplitter oder von Flaschen oder so irgendwas drinnen sind. Das ist eher meine Sorge.
Ja.
Habe ich einen Batschen dort.
Und dann sind wir wieder beim Punkt, darf man, wenn jetzt dort eine Party stattfindet, man kommt dazu, darf man dort ein Bier mit denen trinken oder nicht?
Ich weiß nicht.
Ich glaube, man muss zumindest sein eigenes Bier mit haben, dann wahrscheinlich. Man darf keins annehmen von denen. Wie geht's dir eigentlich so mit dem Gedanken, dass du andere Leute nicht helfen darfst, wenn du jetzt wen triffst und man ist ja von Grund auf hilfsbereit und irgendwie man teilt so seine Hobbys und seine Leidenschaft und da hat gerade jemand, keine Ahnung, einen blotten Reifen und die Pumpe ist kaputt oder verloren. Und du weißt eigentlich, möchtest du gern helfen, aber die Regeln verlangen, dass es jeder aus eigener Kraft schafft, ohne auf Hilfe von anderen angewiesen zu sein. Hast du das schon mal durchgespielt im Kopf irgendwie?
Naja, so richtig durchgespielt nicht, aber ich stelle es mir schon hart vor. Also, ja,
schräg. Also, ist dir das passiert schon? Also bist du vorbeigekommen?
Ja, doch, beim ersten Transcontinental. Es war noch relativ einen halben Tag nach dem Start oder so, da wären Franzosen getroffen, der hat gerade einen defekten Reifen gehabt und hat sich selbst nicht helfen können. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann da schon mal Punkten bohren, aber das ist halt gegen das Reglement. Und dann ist es eigentlich so, dass du dann aus dem Rennen ausscheidest, wenn du fremde Hilfe benötigst. Und dann hat er gesagt, er probiert es irgendwie. Und er hat es dann tatsächlich, wir haben uns dann im Ziel wieder getroffen, er ist dann ins Ziel gekommen. Aber es ist halt so schwierig, das zu verstehen, weil am Anfang glaubt man ja, die Regeln sind so gemein und sie verbieten dir, wenn anderen zu helfen. Aber die Grundidee ist ja das, dass du schon anderen helfen darfst, wenn es nötig ist, aber dass es der andere aus eigener Kraft schaffen sollte, damit er da nicht im Ziel in die Wertung kommt. Und das ist halt irgendwie so ein absurder Gedanke, weil der Instinkt ist eigentlich so, du möchtest helfen, wenn jemand ein Problem hat.
Aber es ist nicht so, dass man auch selber nicht auch eventuell disqualifiziert wird, wenn man hilft, wenn es nicht eine echte Notsituation ist?
Ganz genau. Du müsstest von der anderen Person quasi die Privatkarte mitnehmen. Das heißt, zum Checkpoint zum nächsten gibst du dann die Privatkarte vom anderen ab. Und dann ist quasi sowieso ganz klipp und klar, dass der andere dann aus dem Rennen draußen ist, wenn er Hilfe benötigt hat. Und ja, es kann auch sein, dass beide disqualifiziert werden, genau. Das ist, wenn einmal so eine Situation auftaucht, das ist irgendwie schwierig, weil es einfach ein unnatürliches Verhalten irgendwie ist, ja.
Ich war letztes Jahr am Zielparcours in der gegenteiligen Position, da war ich derjenige mit dem Batschen und der Sebi ist von hinten gekommen und hat gesagt, er würde mir halt wirklich gerne helfen. Und wir haben gesagt, nein, ich komme schon zurecht und wenn ich die letzten 40 Kilometer zu Fuß gehe. Aber da war es für mich überhaupt keine Sekunde ein Thema, dass ich da jetzt die Hilfe annehme oder noch Hilfe frage. Aber es war halt auch nur ein Batschen und es war nur zum Schlauchwechseln. Es war nicht so dramatisch. Wie schauen jetzt, es ist ja jetzt schon, du hast gesagt, du hast diese App und in dieser App, da steht so und so viele Wochen bis zum Start und bei mir ist es dann immer so, wenn es einstellig wird, dann werde ich schon richtig nervös. Wie schauen jetzt deine letzten Wochen noch aus bis zum Start?
Also ich mache mein Radtraining natürlich und momentan ist halt ja Ziel Nummer eins, die Route einmal fertig zu kriegen. Also ich habe jetzt zwar schon ein paar von den sozusagen Etappen, aber ich bin noch nicht ganz fertig. Habe mich auch noch nicht entschieden. Da werde ich vielleicht nur noch zwei Varianten planen, welche Fähre ich da oben nehme oder wie ich sozusagen wohin ich übersetze. Das ist eigentlich das Hauptziel und das Setup. Man nimmt ja praktisch eh nichts mit, außer mehr, eigentlich ist es nur Equipment in Wirklichkeit. Und das werde ich halt mir zusammensuchen. Und ja, und dann möchte ich noch ein bisschen versuchen, mir noch technisches Know-how zu holen, damit ich sozusagen die notwendigsten Reparaturen jetzt, also abgesehen vom Reifenwechsel, auch bewerkstelligen kann, wenn wirklich irgendwas passiert. Das ist es. Ja, und ansonsten versuche ich irgendwie ein bisschen ruhig zu bleiben, es wechselt so ab. Ich habe es, glaube ich, am Anfang gesagt, so die Vorfreude mit der Vollpanik. Ja.
Ja, ich glaube, den Zustand kennen wir alle, oder?
Ja, ich hab letztes Jahr relativ kurz vor dem Rennen eine sehr, sehr kleine Trainingswoche gehabt, also mit ganz wenigen Stunden, mit zwei Ruhetagen und keine harten Einheiten. Und da habe ich schon sehr, sehr nervös dem Max geschrieben, ob er sich sicher ist und ob wir jetzt nicht noch alles rausreißen können mit einem riesen Trainingsblock.
Wobei beim Training bin ich auch eher so, dass ich dann am Schluss eher passieren möchte. Aber um auf euch beide zurückzukommen, ich sehe es schon eher wie der Christoph im Vergleich, nämlich euer Schulvergleich. Also besser, ich lerne 5 Minuten vorher in der Pause als gar nichts.
Ich würde auch gerade aufs gleiche Thema kommen, weil da ist der Flo, dass er sagt, wenn er zu wenig gelernt hat vor der Prüfung, jetzt bringt es auch nichts mehr. Aber beim Radlfahren denkst du so, eine Woche vor dem Start, jetzt könnte man noch richtiger Training draufpacken.
Ja, es war nicht eine Woche vorher, aber es war irgendwie 5-6 Wochen vorher und das war so diese eine so eine Woche und da habe ich weiß nicht, vielleicht doch noch ein bisschen mehr.
Die Zeit verfliegt, es sind noch ein bisschen über 2 Monate und die 2 Monate werden schnell vergehen. Jetzt hoffen wir, dass die positive Stimmung überwiegt für die letzten Feinheiten, fürs letzte Materialfeintuning, fürs Training und die Routenplanung. Susi, hast du irgendwas, sowas wie ein Glücksbringer oder ein Talisman oder ein Mantra oder irgendwas, wo du selber dich ein bisschen motivieren kannst und in gute Stimmung bringen kannst?
Na, Mantra, gute Stimmung habe ich nicht, aber was bei mir immer sozusagen ein bisschen mitfahrt, ich komme also noch einmal auf meinen Mann zurück, weil irgendwie war ich bei irgendeinem von diesen Events, es war ein Gravel und ich bin runter und schnell und es war steil und steinig und holprig und habe dort, keine Ahnung, 15 Leute überholt oder so und es hat mir total taugt und irrsinnig Spaß gemacht und habe dann nachher auch mal telefoniert und gesagt, ja, und stell dir vor und das waren irgendwie schwierige Passagen, aber es war so lustig und so nett und er hat dann nur gemeint, ja, du weißt schon, if you want to finish first, you first have to finish. Und wann immer ich jetzt irgendwo in einer Situation, also einfach Acht geben. Also genauso, wenn ich jetzt, keine Ahnung, meine Jacke ausziehen will, ohne stehen zu bleiben. Und dann denke ich mal, es ist aber jetzt irgendwie ein bisschen holprig und eigentlich ist das freihändig fahren vielleicht jetzt nicht ganz optimal. Denke ich mal, habe ich diesen Satz im Kopf und bleib stehen und ziehe mir das Jackerl in Ruhe aus, bevor ich irgendwie halt eine Köpfler mache. Ja. Das nehme ich mit. Habe ich immer bei mir den Satz.
Jetzt ist es, glaube ich, eine sehr, sehr gute Einstellung. Manchmal sagt man oder hört man so, hey, ich wünsche dir viel Glück oder so. Und Glück gehört natürlich definitiv dazu. Ich glaube, was aber noch viel wichtiger ist, dass man erstens vom Pech verschont bleibt. Also das ist sehr ähnlich, aber ich glaube, wenn man auf sich aufpasst und keine sinnlosen Dummheiten macht, kann man sich selber schon einen sehr, sehr großen Gefallen tun und das Pech ein bisschen von sich fernhalten. Ein bisschen Pech kann man natürlich immer haben, ein bisschen Glück kann man auch haben, aber ich glaube, wenn man das in seiner Macht stehende, Entschuldigung, das muss ich jetzt nochmal sagen, aber ich glaube, wenn man das macht, was in seiner eigenen Macht ist, nämlich keine Dummheiten zu machen, dann ist man schon mal sehr, sehr gut unterwegs.
Ja, und ich wünsche dir nicht viel Glück, ich wünsche dir alles Gute, viel Spaß. Genieß die Zeit bis dahin und genieß dann vor allem das TCR selbst und ich bin dann schon gespannt, was du uns danach zu berichten hast.
Ja, vielen Dank. Ich werde an dich, an euch denken, wenn ich unterwegs bin und ja, genießen und versuchen durchzukommen.
Wir sehen uns auf jeden Fall in Trondheim.
Ja.
Ganz, ganz sicher. Und ich habe ein echt gutes Gefühl, dass wir uns auch in Kalamata sehen. Und
super.
Ja, es wäre schön. Wäre sehr schön und wäre natürlich wunderbar, wenn wir uns danach nochmal für einen Podcast treffen könnten und dann hören, wie es dir gegangen ist.
Sehr gerne. Danke, danke. Freut mich sehr, dabei gewesen zu sein. Vielen Dank für die Einladung.